weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.
Servus, grüß Gott, aber die Ehre, das weiter mal weiter. Endlich einmal wieder der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Thomas Webel und bei mir ist der geschätzte Kollege Stefan Puanis. Servus, Stefan.
Servus, Tom. Was ist eigentlich mit Kollegen Leeb und Böhm? Sind die verkauft worden? Oder?
Nein, ich glaube, die sind in der Reha. Weißt du, das braucht, bis die wieder da sind. Man weiß ja, wie das ist. Weiß man ja vom Jamal, das dauert schon
ein bisschen. Ja, gerade die Jungen, die brauchen immer ein bisschen länger, gell? Irgendwie. Zu weich.
Von wem redst du jetzt?
Von den beiden.
Die Jungen. Naja. Nee, Grüße, Sebastian, Fabian, falls ihr das hört. Ihr seid natürlich die Jungen und wir hoffen, dass ihr bald wieder mit dabei seid. Ja, aber lass uns mal kurz miteinander ein bisschen sprechen über den Stern des Südens im Jahre 2026. Es ist ja tatsächlich das erste Mal heuer, dass wir über dieses Thema quatschen. Es gibt wahrscheinlich so ein, zwei Punkte, über die man reden kann. Wir hätten mal so auf der Liste den Bundesliga-Verlauf bis jetzt, dann Champions League bis jetzt, Spezialthema und auch, glaube ich, für uns schon auch ein Herzensthema seit Jahren, Vincent Kompany und die Youngster, die ganzen jungen Spieler, die beim FC Bayern mittlerweile ja teilweise Stützen sind, teilweise absolute Leistungsträger, teilweise zumindest Potenzial haben. Dann müssen wir kurz über das letzte Bundesligaspiel reden. Das war nämlich das Spiel gegen Augsburg. Das war die erste Saisonniederlage. Und ja, dann kurz ein bisschen einen Ausblick. Aber fangen wir mal mit dem Positiven an. Nämlich mit der Bundesliga und ich sag mal so, 50 Punkte, 72 zu 16 Tore. Das ist eine Tordifferenz von plus 56. Gar nicht so schlecht.
Tatsächlich, ja. Ich habe mal im Vorfeld, als ich mir auch gedacht habe, wir sollten wieder mal sprechen, gedacht, ja okay, über was konkret soll man eigentlich sprechen? Das war allerdings vor dem Augsburg-Spiel, weil es eben alles wirklich gut läuft, weil bisher eigentlich fast eine perfekte Saison aus meiner Sicht war. Der FC Hollywood ist Geschichte, hat man so den Eindruck. Der Uli meldet sich nicht mehr zu Wort seit längerer Zeit und wenn dann positiv, so wie ich das vernommen habe jetzt während der Wintermonate. Es ist schon beeindruckend, wie sie momentan dominieren. Jetzt die kleine Einschränkung ist tatsächlich das Augsburg-Spiel, aber da können wir dann später nochmal drauf eingehen. Aber generell die Entwicklung der Mannschaft, die Entwicklung der jungen Spieler, die Art und Weise, wie der Kompany in der Öffentlichkeit auftritt und alle um ihn rum, von Eberl über, ja, eben auch Hoeneß, top. Also
es ist nicht so lange her, dass ich einen Artikel gelesen habe, wo der Tenor grundsätzlich war, wie ärgerlich das ist, dass man den FC Bayern jetzt eigentlich mögen muss, weil, also es war natürlich nicht aus der Sicht eines FC Bayern-Fan geschrieben, aber die Argumente fand ich dann ganz spannend, dass man sagt, im Gegensatz zu früher, es gibt eben keinen FC Hollywood. Die Führungsspieler sind keine Ego-Bolzer wie anno dazumal ein Stefan Effenberg, ein Lothar Matthäus, sondern halt so wahnsinnig gute, aber auch relativ bescheiden auftretende Leader wie ein Harry Kane. Du hast einen sehr sympathischen, eloquenten, schlauen Trainer mit Vincent Kompany. Wie gesagt, Uli Hoeneß hält sich zurück. Sie pflegen auch noch einen Jugendstil, ja. Also sie setzen auch noch junge deutsche Talente ein. Statt immer, weißt du schon, diese alten Vorwürfe, ihr kauft sie immer nur die Stars, bla bla bla. Also da hat sich schon ein bisschen was geändert und diese Abkehr vom FC Hollywood, ich glaube, dass das schon ein großer Teil des Erfolgs ist, des Erfolgsgeheimnisses ist, weil du einfach, zumindest hat man so von außen den Eindruck, eine gewisse mannschaftliche Geschlossenheit hast. Du hast nicht das Gefühl, dass es da Grüppchenbildung gibt, sondern dass da wirklich, ja, dass das wirklich ein Team ist.
Ja, sehe ich auch so. Nicht zu vergessen den Joshua Kimmich, einer der Führungsspieler, finde ich, schlechthin beim FC Bayern und auch in der Nationalmannschaft. Wieder in Topform und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen oder gelesen hast, es kommen jetzt immer wieder so News, der Tom Bischoff, glaube ich, hat sich kürzlich geäußert, dann, wer war es denn noch in der Nationalmannschaft? Also es haben sich verschiedene junge Spieler geäußert, denen der Kimmich geschrieben hat und privat geschrieben hat und dann versucht hat, sie aufzubauen, sie willkommen zu heißen, ihnen Mut zuzusprechen. Also wirklich Leader, der Verantwortung übernimmt und der sich kümmert um auch die anderen, der nicht nur auf sich schaut, also eben nicht dieser eine Star, wie man sie früher gehabt hat, sondern der sich wirklich kümmert. Und das ist schon ganz toll. Und was du gesagt hast mit dem Company, da bin ich auch voll bei dir. Also es ist erstaunlich, Probleme gibt es ja. Also Thema Goretzka, ja, der jetzt vom Stamm zum Bankspieler geworden ist, als 30-jähriger etablierter Champions League-Gewinner, mehrfacher Nationalspieler. Man hört nichts. Und ich glaube schon auch, dass das an Vincent Kompany liegt, dass der alles wahnsinnig gut moderiert, dass er die Truppe im Griff hat und, wie man so schön sagt, die Kabine im Griff hat. Und das macht meiner Meinung nach einen ganz, ganz hohen Prozentsatz aus, ob eine Mannschaft gut spielt oder eben nicht.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, die Qualität ist natürlich auch da. Also die individuelle Qualität, die individuelle Klasse. Und du hast aber das Gefühl, dass sie sich da gegenseitig eben eher stärken und dass alle eigentlich mit ihrer Rolle zufrieden sind. Und das ist schon, ja, das ist schon, ich will nicht sagen was Neues, aber es ist schon bemerkenswert. Dann kommt, glaube ich, dazu, dass auch ein, zwei der Einkäufe ziemlich reingehauen haben. Also Nicholas Jackson ist jetzt vielleicht noch nicht so durchgestartet. Er konnte auch noch nicht so zeigen, was er will, was er kann. Aber ein Luis Diaz ist halt genau das, was man von Anfang an gesagt hat. Der war halt von Anfang an eine Verstärkung. Keine Anlaufphase.
Ja, aber ich war, wenn ich ganz ehrlich bin, ich war skeptisch, als der verpflichtet wurde. Weil man gedacht hat, okay, er ist ja trotzdem schon, glaub, knapp 30 oder so.
29.
Ja. Und er war jetzt, so wie ich das aus der Ferne zumindest mitbekommen habe, in Liverpool jetzt nicht so der Überspieler vorne, da ist alles, das hat sich sehr auf den Mo Salah konzentriert.
Da gab es ja auch so ein paar skeptische Meldungen, als es hieß, der geht zu Bayern, hieß es, was wollt ihr denn mit ihm? So
ungefähr, ja. Und also ich habe in einem der letzten Ausgaben immer gesagt, ja, hätten es doch in Sané behalten. Ich meine, der war halt einfach ein Riesentalent und Schnelligkeit und immer wieder torgefährlich. Aber wenn ich die beiden jetzt nebeneinander stelle, muss ich sagen, dass es ein absoluter Zugewinn ist. Also ich stelle den mittlerweile über den Leroy Sané drüber, weil er einfach immer performt. Und wenn er mal im Kreativbereich Schwierigkeiten hat, dann macht das einfach mit Kampf wieder wett. Dann hat er einfach einen riesigen Einsatz. Und das war beim Sané, glaube ich, immer der Punkt. Entweder er hat einen Sané-Tag erwischt und er hat halt dann wirklich alle Zuschauer mit staunenden Mündern zurückgelassen oder aber man hat geschimpft über ihn, weil er rumsteht und rumstolpert oder so. Also das ist wirklich top. Da bin ich absolut begeistert. Und natürlich die Jungen, die sich halt auch entwickeln. Und auch selbst so ein Superstar wie der Kane, der ja trotzdem auch nochmal einen Schritt oder mehrere Schritte nach vorne gemacht hat. Also was der momentan spielt, dass er überall zu finden ist auf dem Platz, dass er ein Leader, wie man es einem besser nicht vorstellen kann, darstellt. Das war ja bei Tottenham oder in der Anfangszeit bei Bayern auch nicht der Fall.
Mhm. Ja gut, und beim Luis Diaz noch eine Anmerkung. Er harmoniert natürlich auch prächtig mit seinen Sturmpartnern. Wenn man sich das anschaut, du hast dann Luis Diaz über links, Michael Olise über rechts und in der Mitte hast du Harry Kane. Und die kommen, wenn ich jetzt hier die Zahlen richtig recherchiert habe, allein in der Bundesliga zusammen halt auf 40 Tore, diese drei in der Saison bisher. Das ist schon Wahnsinn. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, es ist ja auch die Vorgabe umgesetzt oder es wird die Vorgabe umgesetzt, die Vincent Kompany anscheinend hatte, die jeder Bayern-Trainer hat, nämlich nicht nur irgendwie zu gewinnen, sondern schön zu spielen, ein Spektakel zu liefern. Und ich meine, 72 Tore in der Liga, das sagt, glaube ich, schon alles. Da hast du halt sowas wie ein 5:1 gegen Leipzig, dann hast du sowas wie ein 8:1 gegen Wolfsburg, du hast du hast viele, viele hohe Siege. Gut, Heidenheim jetzt 14:0, das ist vielleicht nicht so maßgeblich. Also es ist schon oft ein Spektakel.
Ja, ja. Doch, es macht definitiv Spaß, denen zuzusehen. Es sind keine oder ganz wenig so dreckige Siege dabei, sondern meistens überzeugen es wirklich spielerisch und spektakuläre Tore. Ist definitiv, und weil du gesagt hast, Olise und Diaz, man konnte von den beiden, ich finde auch der Olise war ja relativ unbekannt, der hat jetzt nicht schon
Superstar-Level.
Ja. Und der Company hat einfach ein Händchen dafür, gibt ihnen wahrscheinlich Freiheiten, gibt ihnen entsprechende Sicherheit auf dem Platz und im Training, dass sie sich entwickeln, und das zahlen sie dann am Platz zurück. Also das ist wirklich schön anzusehen, was der aus den einzelnen Spielern rausholt. Das finde ich klasse.
Ja, das auf jeden Fall. Bleibt aber die Frage, wie passiert denn sowas wie dieses, was haben wir da gehabt, ein 2:2 gegen Mainz oder jetzt zuletzt das 1:2 gegen Augsburg? Also wann haben die Bayern in der Liga Probleme?
Also Leverkusen hat ja vorletzte Saison, in der Meistersaison, jedes Spiel oder kein Spiel verloren.
Und das. Was Schönes, aber letztlich ein Muster ohne Wert.
Ein Muster ohne Wert, ja, aber trotzdem extrem bemerkenswert. Wirklich extrem bemerkenswert. Und ich glaube, die große, große Schwierigkeit, wenn du so dominierst, wenn der Trainer es schafft, eine Mannschaft so zu motivieren, so einzustellen, mit ihnen so zu arbeiten, dass sie so performen, wie die Bayern das momentan tun, dann ist es unglaublich schwer, wenn du jedes Spiel klar gewinnst, diesen Fokus voll zu behalten.
Also du glaubst, dass das vor allem so ein mentales Ding ist?
Absolut, absolut. Also dass die gegen Augsburg, ich weiß nicht, ob du Augsburg-Ausschnitte oder Spiel gesehen hast, Die haben ja zig Chancen gehabt in der ersten Halbzeit. Also da waren ja Sachen, wo der Augsburger Torhüter Ball schon fast durch die Beine gekriegt hat, beim Schuss von Olise, glaube ich, war es oder so. Und dann flutscht dann da so ein Pfosten rum. Also die haben wahnsinnig viel Glück gehabt. Also, wenn es 2-0 fällt, dann ist das Spiel wahrscheinlich gegessen. Und dann haben die halt mental scheinbar einen Gang zurückgeschalten und bekommen diese beiden Tore. Ich glaube schon, dass die große Schwierigkeit ist, das vom Kopf her immer diesen Fokus so auf den Platz zu bekommen, dass du da weiter performst. Gerade wenn du eben die Spiele so deutlich gewinnst und so überzeugend gewinnst, weil du dann einfach merkst, okay, wir sind gut drauf und das macht auch was mit den Spielern, und dann schleifen sich halt vielleicht so Nachlässigkeiten ein. Also gerade Beispiel Olise, das glaube ich, habe ich das letzte Mal schon gesagt, mir missfällt manchmal schon, wenn er so ein bisschen versucht, den Gegner vorzuführen. Mhm. Und das gefällt mir nicht so. Manchmal hat er so, also klingt jetzt vielleicht schon wirklich ketzerisch, aber ich habe manchmal schon so ein bisschen Sané-Vibes bei ihm. Die Leistung bringt er, aber so dieses bisschen Überhebliche, das man am Sané ja auch nie so geschätzt hat, das stelle ich manchmal an ihm fest. Aber da ist halt jetzt auch wieder der Company gefragt, dass er das wieder hinbekommt, dass er ihnen halt wieder ein bisschen Feuer macht oder so. Und ich bin auch überzeugt davon, dass er es schafft. Und ich bin auch ganz froh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dieser Ausrutscher zum Beispiel jetzt gegen Augsburg passiert ist. Zum einen, bayerische Mannschaft ist immer gut. Gönne es jetzt mehr wie, was weiß ich, ein HSV oder sonst irgendjemanden. Und zum anderen, es war jetzt kein Pokal-K.O.-Spiel. Es war kein Champions League K.O.-Spiel. Es war kein entscheidendes Champions League-Spiel, um irgendeine Platzierung zu erreichen. Es war halt einfach nur in Anführungszeichen ein Bundesligaspiel. Und klar, ist jetzt nicht schön. Schlotterberg und Dortmund haben sofort wieder Ohrwasser bekommen und haben dann Kampfansagen Richtung München losgelassen. Aber ich glaube schon, dass die Mannschaft schnell wieder in der Spur ist. Das haben wir ja gesehen, Eindhoven war dann, das 2-1 war jetzt nicht kein 4-1, ganz klar, aber sie haben wieder gewonnen, sie haben das wieder umgedreht und waren wieder relativ souverän, also ja.
Ja, ich denke, es ist auch etwas verfrüht zu sagen, die Liga ist wieder spannend, weil ich meine, es sind immer noch 35 beim Torunterschied und 9 Punkte, also
ja, und wenn man sieht, dass Dortmund der direkte oder der, am zweiten Platz ist, und wenn man sieht, was für Unterschiede in der Leistung bei Dortmund momentan sind, Ja, also wenn die sang- und klanglos jetzt gegen Tottenham zweimal verlieren und ja in der Liga auch nicht stabil sind, also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass sie durchmarschieren. Also deswegen machen wir da überhaupt keine Sorgen um die Bundesliga. Der Fabi würde jetzt sagen, der Titel ist sicher. Also so weit gehe ich jetzt nicht. Sie müssen sich schon nur ein bisschen anstrengen, aber ich glaube schon, dass die Gesamtkonstellation momentan so passt, dass aus dieser Mini-Mini-Mini-Krise schnell wieder rauskommen und ja, weiter performen.
Ja, die Frage ist tatsächlich, ob die ärgsten Konkurrenten, da ist Dortmund sicher ganz vorne zu nennen, ob die momentan schon die Konstanz haben, um da wirklich angreifen zu können, und sehe ich bei Dortmund aktuell noch nicht. Also einzelne Spiele, hurra, ja, ja. Und dann wieder so Einbrüche. Kann man jetzt wieder drüber streiten, ob eine spannendere Liga besser wäre, aber davon abgesehen, wie gesagt, Bayern bringt halt einfach die Leistung und bis auf die wenigen Ausrutscher ist diese Leistung halt sehr, sehr konstant. Übrigens, sie haben nochmal einen kurzen Blick in die Statistik geworfen. Ich meine, Top-Torschütze der Liga, es ist kein Geheimnis, dass es Harry Kane ist. Mhm. Top-Vorlagengeber der Liga?
Ich vermute mal Olise.
Michael Olise vor Luis Diaz.
Oh, vor Luis Diaz, wow.
Ist, okay. Mit 14 Vorlagen bei Olise und 9 bei Luis Diaz. Und dann noch eine ganz spannende Statistik, nämlich der Spieler in der Bundesliga mit der höchsten Passquote.
Pavlovic.
Nee.
Okay. Höchste Passquote.
Also Kimmich.
Tah.
Jonathan okay. Tah mit 96.
Also was heißt höchste Passquote? Also der die meisten...
Erfolgreich an den Mann, genau.
Okay.
96,25%.
Jonathan Tah.
Also... Auch so einer, den man, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt oder was das ja. unterschätzt, den man vielleicht mal vergisst, weil man immer sich auf dieses Offensivspektakel da vorne konzentriert. Aber wie der da hinten auch die Abwehr zusammenhält, wie zweikampfstark der ist, wie sicher der ist, wie souverän der ist. Also das war schon auch wirklich ein wahnsinnig wichtiger Transfer, auch wenn der natürlich jetzt nicht so spektakulär war, wie, also wo der verpflichtet wurde, das war eher so, ja, klar, logisch, hat, glaube ich, niemand bezweifelt, dass das klappen kann. Aber es war jetzt auch niemand euphorisch, war auch nicht die ganz große Überraschung.
Und ja, was am Tor vielleicht da noch bemerkenswert ist, für mich ein absoluter Führungsspieler. Also von seiner ganzen Persönlichkeit. Der hat was in der Birne, wenn er spricht, man merkt sofort, dass er eben sich nicht nur Gedanken um sich selbst macht, ist kein abgehobener Star, sondern es ist ein absoluter Teamplayer, so mein Eindruck. Und das hilft jeder Mannschaft weiter. Also man hat da einen Führungsspieler verpflichtet. Und man darf auch nicht vergessen, Upamecano, ich weiß ja, wie es du siehst, aber ich habe das Gefühl, dass der viel, viel stabiler geworden ist.
Der hat viel weniger Böcke.
Genau, er ist nicht mehr so der ist so talentiert und eigentlich vor seiner ganzen Körperlichkeit und Schnelligkeit und Übersicht wäre er eigentlich super, aber dann schießt er wieder einen Bock nach dem anderen. Ich habe so den Eindruck, der stabilisiert sich jetzt, der hat großes Selbstbewusstsein aufgebaut. Ja, finde ich toll.
Aber wann hat Bayern Probleme gegen welche Gegner? Hat Bayern Probleme, wenn der Gegner tief und mutig presst?
Wenn er die, ja, ich weiß nicht, hat Augsburg gepresst?
Naja, nee.
Nee, das eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben am Anfang ein bisschen, also früher war ja immer das Problem bei sehr tiefstehenden.
Augsburg hat mutig gespielt, so kann man es glaube ich schon sagen.
Ja, sie haben halt.
Sehr kompakt und sehr mutig.
Ich finde, sie haben halt auf Umschaltspiel gesetzt, haben halt zwei Umschaltmöglichkeiten gehabt und haben das genutzt, wobei es eine war, glaube ich, nach einer Standardsituation, nach einem Eckball, glaube ich, ein Kopfball oder so, das kann da halt immer passieren. Aber früher war es ja so, dass du immer gegen tiefstehende Mannschaften ein Problem hattest, aber da sind wir halt jetzt so kreativ in der Vorwärtsbewegung mit, ja, jetzt ist ja, man hat es ja gegen Eindhoven gesehen, jetzt ist der Musiala wieder da, ja, hallo, also ich meine, das Tor da im Zusammenspiel mit dem Leonard Karl, das war irre, ja, jetzt hast du da noch eine Option mehr, also den haben, also mir ist so gegangen, ich habe Musiala völlig vergessen gehabt, ich habe mir gedacht, ja,
genau. Also ich meine, der ist ja ein Ausnahmespieler, aber man hat ihn trotzdem nicht so richtig vermisst.
Ja, genau, weil die anderen so stark waren. Das heißt, du hast nur mal zusätzliche Variante in der Offensive. Und ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, Probleme bekommen sie immer dann. Ich glaube, dass immer der Kopf ausschlaggebend ist. Ich glaube, dass gegen Mainz, hast du ja gesagt, unentschieden, gegen Augsburg als Niederlage. Ich glaube, dass gegen vermeintlich schwächere Gegner, die hinten drin stehen, dass da bei den Spielern halt ist aber eine ganz normale Fußballgeschichte. Das ist von der A-Klasse bis in die Champions League so. Wenn man gegen in der Tabelle hinten stehenden Gegner spielt und selber vorne ist, dann kann man das als Coach noch so oft sagen und trotzdem verankert sich das im Kopf der Spieler. Naja, irgendwie werden wir das schon schaffen. Irgendwie werden wir das. Und sie haben natürlich auch eine top erste Halbzeit gespielt, soweit ich das beurteilen kann. Mit sehr, sehr vielen Chancen und dann festigt sie das. Naja, wir werden jetzt dann in der 60., 70. das 2-0 machen und dann läuft das Ding. Und ich glaube immer, dass dann Probleme bekommen. Also wenn, aber es, wie schon gesagt, es ist also selbst für so einen guten Mann wie ein Company, ich glaube, das ist für jeden Trainer der Welt schwierig, da den Kopf immer so auf Motivation zu schalten bei den Spielern.
Wo es, schöne Überleitung, wo es vermutlich leichter fällt, den Kopf auf Motivation zu schalten, ist dann die Champions League. Und da läuft es ja auch gar nicht so schlecht, um es ganz höflich zu sagen. Also da haben wir Tabellenplatz 2 mit 21 Punkten aus 8 Spielen, die einzige Saisonniederlage in der Champions League bisher gegen Arsenal, den Tabellenführer, also die einzige Mannschaft, die noch vor Bayern steht. Gab es da irgendwelche Spiele, die dich überrascht haben oder irgendwelche Spiele, die dich besonders beeindruckt haben?
Also mich hat die bisherige Performance in der Champions League nicht überrascht. Es war so zu erwarten eigentlich schon fast. Also nachdem die momentan so im Saft stehen und so gut drauf sind, war es fast schon Selbstverständlichkeit, dass sie letztendlich jetzt nach Abschluss der Vorrunde auf Platz 2 stehen. Platz 1 wäre durchaus auch drin gewesen. Aber ich habe jetzt schon gehört, dass der Platz 2 eigentlich günstiger ist von der Konstellation her, weil du verschiedene Mannschaften dann in der K.O.-Phase vermeiden kannst. Ich glaube aber nicht, dass die beispielsweise die Niederlage gegen Arsenal bewusst herbeigeführt wurde. Also ich glaube, das wollten die eigentlich auch gewinnen. Aber aber ich sage trotzdem, Champions League ist für mich bisher, ja, natürlich toll performt, aber jetzt ganz nüchtern betrachtet trotzdem fast schon eine Pflicht, auch wenn es auf diesem hohen Niveau sich schon ein bisschen blöd anhört. Aber ich glaube, die Peitsche knallt jetzt dann erst in der K.O.-Phase. Also da wird es entscheiden. Und man hat ja schon gesehen, gegen Arsenal verlieren es. Und du hast natürlich dann schon Kracher, die auf dich warten. Also wenn es dann gegen die Top-Teams geht, von Real über Man City und
Arsenal. Ich wollte gerade fragen, wer sind denn für dich die Top-Teams in dieser Champions-League-Saison?
Ja, mit Sicherheit Barca. Und dem Flick, die machen das auch hervorragend, egal ob in La Liga oder in der Champions League. Immer erstaunlich, was der Flick da aufgebaut hat. Also muss ich wirklich sagen, toller Coach nach wie vor. Real, definitiv. Man City, klar.
Hat Real allerdings schon mit 3 Niederlagen in der Champions League Saison bisher, gell?
Ja, aber ich glaube, das ist es so eine Mannschaft, die dann auf den Punkt gegen große Gegner da ist. Also ich glaube, dass die auch so, die haben jetzt ein bisschen das Pech gehabt. Xabi Alonso, glaube ich, ist mehr so der Entwickler und nicht so der Ancelotti-Typ. Der Ancelotti war halt, ja, also macht, was ihr wollt und Hauptsache ihr gewinnt und ihr habt alle Freiheiten. Und und ich glaube, dass da in der Vergangenheit zu sehr auf Disziplin und auf Entwicklung gesetzt wurde, was den Stars bei Real missfallen hat. Und ich glaube, dass das auch definitiv der Grund war, warum er da nicht ganz reingepasst hat in diese Mannschaft. Und deswegen auch für mich die Niederlagen, dass die vom Kopf einfach nicht so weit waren. Aber ich bin überzeugt davon, wenn heute Real gegen Barca spielt, wenn Real gegen Man City, Bayern spielt oder so, dann sind die auf dem Punkt da. Das Personal haben sie. Dann auf jeden Fall Man City, ähnliches Problem. Ja, sind immer der große Dominator in der Premier League, aber trotzdem noch von den Namen her eine Tip-Top-Mannschaft und die sind auch auf dem Punkt da. Deswegen sind das für mich, logisch, Arsenal nur mit dazu, sind das schon die absoluten Top-Favoriten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich irgendjemanden vergessen habe. Bayern zähle ich aber auf derselben Stufe dazu.
Du hast tatsächlich relativ weit vorne mit dabei. Also ich meine, du hast ja unter den Top 5 drei englische Teams mit Arsenal, mit Liverpool und Tottenham.
Liverpool, also jetzt bin ich momentan nicht so überzeugt, was so treiben jetzt für mich eigentlich unverständlich, aber eigentlich gedacht, dass im ersten Jahr nach Klopp Abschied schon Probleme gibt, aber da haben sie gefühlt dann noch besser performt wie unter Klopp, haben sofort die Premiership geholt, Premier League gewonnen, aber jetzt unerklärliche Probleme, aber könnte natürlich schon auch sein, dass wenn es gegen Top-Gegner geht, dann sind die ja da. Und ich glaube schon, dass diese Mannschaften, die sehe ich auf einem Level. Also wir haben keine Übermannschaft in dieser Champions League-Saison. Und
auch Arsenal nicht?
Ja, Arsenal vielleicht ein Tick, dass man es über die anderen Mannschaften stellen kann. Aber nicht unbezwingbar wie Mannschaften wie Man City vor 2-3 Jahren oder so. Deswegen relativ ausgeglichen und das eröffnet natürlich auch den FC Bayern große Chancen, da wieder mal ganz weit zu kommen. Also ich will jetzt das gar nicht in den Mund nehmen, dass sie es gewinnen, weil es ist für mich immer jedes Jahr ein riesen Lotteriespiel. Wie ist die Tagesform? Wie sind die Verletzten momentan? Also da kann jeder jeden schlagen. Man kann das nicht, wie jetzt in der Liga, relativ gut voraussehen oder so. Deswegen, aber sie haben zumindest, wie gesagt, die Chance meiner Meinung nach, dass sie ganz weit kommen, womöglich Halbfinale, Finale und ja, wer weiß, was dann passiert. Also
wer sind denn jetzt im Achtelfinale die potenziellen Gegner vom FC Bayern? Das ist ja, glaube ich, auch ganz spannend.
Puh, da erwischt mich jetzt kalt.
Ich kann es dir auch sagen.
Ja, sagen wir es bitte.
Als mögliche Gegner werden hier genannt Atalanta Bergamo, Olympiakos Piräus, Bayer Leverkusen oder Borussia Dortmund. Mhm. Je nachdem, wie diese Playoffs laufen.
Ganz ehrlich, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen überheblich klingt, aber den Schritt muss dann einfach gehen. Den muss souverän gehen. Also da ist jetzt keine Mannschaft dabei, wo ich sage, da könnte es jetzt eng werden oder so. Normalerweise musst du die raushauen.
Ja, klar, den Leistungen bisher.
Ist so. Weil das muss der Anspruch sein, um klar, überhaupt ganz oben mitzuspielen. Also ich glaube, wenn von diesen 5-6 Mannschaften, die ich vorhin aufgezählt habe, wenn man dann mal in irgendeiner Runde an so eine Mannschaft gerät, ja, dann können wir wirklich mega Kleinigkeiten entscheiden. Vielleicht nur Inter Mailand ist auch so ein Team, das ich in der Vergangenheit immer nicht so stark eingeschätzt habe, weil einfach die italienische Liga nicht mehr so stark ist. Aber die sind natürlich schon eine Nummer, ja. Also die kann man vielleicht auch nicht, dürfen wir auch nicht vergessen.
Jo, und dann zu einem unserer Lieblingsthemen, nicht, nämlich Vincent Kompany und der Jugendstil. Ich glaube, der spektakulärste Beispiel in dieser Saison ist, brauchen wir nicht drüber reden, ist Lennart Karl.
Jo.
Der kam da rein als 17-Jähriger. Man hat sich vorab gedacht, naja, mal schauen, ob der da mithalten kann. Es gab im Umfeld wie immer Leute, die gesagt haben, ui, das ist zu früh und ihr verheizt und so weiter. Ja, wirkt jetzt nicht so, als wäre er davon beeindruckt gewesen.
Nee, absolut nicht. Also ich finde das sowieso, ich habe das schon immer gesagt, das ist so eine typisch deutsche Mentalität. Spieler über 30 gehören zum alten Eisen und Spieler unter 20 sind nur zu jung, um irgendwas zu leisten. In anderen europäischen Ligen wird das anders gehandhabt. Da spielt der Luka Modric bis fast 40 bei Real und bringt Top-Leistungen. Da spielt der Lewandowski mit 37, 38 immer nur tolle Spiele bei Barca. Und da spielen auch blutjunge Spieler in der Alterskategorie von Lennart Karl in anderen Mannschaften und bringen da auch Leistungen. Also grundsätzlich mal gesehen, wenn einer gut spielt, dann ist es egal, wie alt, dann soll er spielen. Ja, und dann, das ist meine Meinung dazu, zum einen und zum anderen, dass jetzt der Lennart Karl so performt, das ist jetzt vielleicht trotzdem auch so eine Geschichte, da müsste ich ein kleines Eck ein bisschen weiter ausholen. Also, dass das jetzt so gut läuft, Armin Company, und dass quasi die erinnere dich, vor der Saison hat es geheißen, der Kader ist viel zu knapp, Kein Wirtz gekommen, kein Woltemade gekommen, zu wenig Leute und so. Jetzt läuft super, aber man kann das ja jetzt nicht, so gerne ich ihn mag, aber man kann es in Eberl eigentlich nicht auf die Guthabenseite schreiben, weil sie wollten ja einen Woltemade, haben noch nicht bekommen. Sie wollten einen Wirtz und haben noch nicht bekommen. Und ich weiß nicht, an wen sonst noch dran waren. Also, wenn diese Spiele gekommen wären, würden wir jetzt nicht über den Jugendstil von Company reden, weil dann ein Bischof und ein Karl meiner Meinung nach wenig Chancen gehabt hätten. Genauso auch der Company. Weil der Eberl, ich habe kürzlich ein Interview mit ihm gesehen, da hat er es nochmal genau erklärt, weil ja das in der Öffentlichkeit so dargestellt wird, der Company war Lösung Nummer 5. Er sagt ja, sie haben eine riesige Liste gehabt an Trainern, aber es ist halt auch, auf der Company gestanden ist, aber es ist auch nicht wegzudiskutieren, dass es Absagen gegeben hat. Nagelsmann hat ihn abgesagt, das hat er bestätigt, der Eberl. Der Rangnick hat abgesagt, der war angefragt und dann, also deswegen ist trotzdem nicht die 1A-Lösung gewesen, aber halt ein absoluter Glückstreffer, was ich toll finde. Aber ich finde schon, Der momentane Ist-Zustand vom FC Bayern ist jetzt nicht unbedingt, weil die im Hintergrund so klug gehandelt haben und gesagt haben, hey, wir nehmen einen ganz unbekannten Trainer mal und der Vincent Kompany ist so super. Nee, die haben schon Etablierten vorher probiert. Und sie wollten auch andere Spieler haben. Stars, gut, wollte Mari als Star zu bezeichnen, weiß jetzt nicht, aber wird es auf jeden Fall. Und da das nicht geklappt hat, haben wir halt jetzt einen Jugendstil, was geil ist, ich glaube, wir freuen uns da alle drüber. Das ist ja immer das Schönste, wenn du Spieler hast, die du im eigenen Club entwickeln kannst und die, wie der Karl, aus der eigenen Jugend kommen. Aber sie dürfen sich jetzt nicht ans Revier heften, als das haben wir alles so super ausgeklügelt. Das ist nicht der Fall. Aber nichtsdestotrotz ist es momentan der Fall, dass halt der Company diese spielen lässt. Also ihr könnt ja einen Sacha Boué oder irgendjemand anderen auf den Außenverteidigerpositionen spielen lassen, aber er lässt einen Tom Bischoff spielen. Und der Lennart Karl, ich glaube, das ist wirklich halt so ein unbekümmerter Kerl, was auf den momentan einprasselt, auch mit seiner Aussage da Real Madrid, wo ihm dann ja der Uli Hoeneß
bei dem Fanclub-Besuch,
wo ihn der Uli Hoeneß dann supportet hat und gesagt, ja mei, ist halt der junge Spieler, fand ich wieder super, wiederum vom Hoeneß, dass er da jetzt nicht gleich auch losgepoltert hat. Hat er ja in der Vergangenheit bei einem Toni Kroos, bei einem Schweinsteiger, wenn die mal zu hoch gehypt wurden oder wenn die einen komischen Jubel gezeigt haben wie der Schweinsteiger, hat er sich ja gleich eingebremst, aber den lässt er jetzt gut entwickeln. Und vom Lennart Karl ist halt für mich so besonders, ich habe am Anfang gedacht, als der so seine ersten Tore gemacht hat, naja, will jetzt 3 gute Spiele machen, so, aber der hält die Leistung. Der performt in jedem Spiel. Jetzt gegen Eindhoven, der Doppelpass mit Musiala, wo dann der Musiala das 1-0 macht. Super, auf engstem Raum, wo er sich da durchsetzt. Das ist sowieso seine große Stärke und das ist auch so extrem wichtig, so einen Spieler zu haben fürs Spiel nach vorne gegen tiefstehende Mannschaften, der wirklich dann 5 Spieler austrippeln kann. Du hast quasi so einen zweiten Musiala. Und ja, phänomenal. Soll mit zur WM, definitiv. Also wenn er jetzt nicht in ein völliges Leistungsloch fällt, muss er mitnehmen.
Es wirkt auf mich aber auch so, und das finde ich fast am spannendsten, dass der trotz seiner jungen Jahre und trotzdem der jetzt ja nicht seit Jahren schon da mittrainiert bei den Profis, dass der gerade in diesen Abläufen und in diesen Spielsituationen, das Zusammenspielen mit seinen Mitspielern, dass das richtig gut funktioniert. Also das zeigt mir schon, dass da auch im Training vieles richtig gemacht wird, weil ansonsten wird es solche Situationen nicht geben, weil wir reden da ja von Talent, wir reden aber auch von einstudierten Geschichten, also von Abläufen, von Spielabläufen, wo du einfach als Spieler wissen musst, wo dein Mitspieler gerade eben läuft. Und wenn man sich das aber mal anschaut, es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass der FC Bayern mit einem Mittelfeld aufläuft, ich sage mal mit einem Alexander Pavlovic und einem Tom Bischoff eher defensiv orientiert, beziehungsweise auf einer Doppel-6 oder einer 6-0-8, da haben wir einen 20- und einen 21-Jährigen. Und dann hätten wir weiter vorne einen Jamal Musiala mit 22, einen Lennart Kahl mit 17 und einen Michael Olise. Das wäre dann der Senior in der Runde mit 24. Also du kannst beim FC Bayern ein Weltklasse-Mittelfeld aufstellen aus Anfang 20-Jährigen. Das ist schon eine Ansage. Und das zeigt mir aber auch, dass man seine Kompanie, ich weiß nicht, ob er gerne andere Spieler gehabt hätte oder ob das auch was war, was die Chefetage gerne gehabt hätte, die ja schon gerne Spieler auch immer wieder geholt haben, die woanders schon einfach die entsprechende Leistung gezeigt haben. Sowas wie Florian Wirtz, der einfach mit Leverkusen schon gezeigt hat, was er kann. Aber bei Vincent Kompany, es wirkt auf mich wirklich, als ob der einfach sehr gut mit den Spielern arbeiten könnte, die er hat. Und die kann er entwickeln und die kann er moderieren. Und erstmal übertrieben gesagt, ob du dem halt irgendeinen Weltstar da hinstellst ins Mittelfeld oder halt einen 17-Jährigen, anscheinend kann er mit denen allen gut umgehen. Und das sagt schon viel über ihn als Trainer aus, dass das keiner ist, der wie, sowas hat man auch nicht vor nicht allzu langer Zeit mal so einen Trainer bei Bayern, der sich öffentlich hinstellt und sagt, ich will aber andere Spieler, sondern das hat er nie gemacht. Sondern, ja, Florian Wirtz kommt nicht, ja gut, ziehen wir den Karl hoch. Gut, ich meine, hätte auch schief gehen können, ist nicht schief gegangen, ist ein Riesentalent. Es ist nicht so lange her, da haben wir die gleiche Diskussion geführt oder das gleiche Gespräch geführt über einen auch noch saujungen Alexander Pavlovic. Der ist mittlerweile schon einer der arrivierten Spieler da im Mittelfeld mit seinen süßen 21-Jährchen. Und ja, was man aber auch nicht vergessen darf, du hast auch hinten drin vielleicht ein Jugendstil, ist vielleicht zu viel gesagt, weil Manuel Neuer treibt den Schnitt im Tor deutlich nach oben. Aber Jonas Urbig ist halt 22 und wenn man sieht, was der jetzt gegen PSV geleistet hat, also das ist ja auch, also Riesentalent ist schon fast wieder zu wenig gesagt, weil der ist ja schon mehr als ein Talent.
Also gerade weil du den Urbig ansprichst, das ist schon erstaunlich. Ich meine, der war jetzt in Köln nicht der Überflieger. Also der hat ja nicht der war ja meistens auf der Bank gesessen. Also das wiederum, das muss ich sagen, Scouting-Abteilung, gut ab, dass ich dann das Talent von dem Jungen erkenne und den dann hol als Nummer 2 und den auch, und das macht ja jetzt der Kompany im Vergleich zu den Nummer 2 Torhütern der letzten Jahre verstärkt, dass er ihm Spielzeit gibt, was ja scheinbar mit dem Neuer abgesprochen ist. Das Vertrauen in den Kerl zu stecken, und das ist ja jetzt nicht, sind ja nicht nur die Paraden, also er hat ja einen unglaublichen, der schlägt ja Pässe wie ein Mittelfeldspieler. Also das 2-1 gegen Eindhoven, der lange Ball von hinten, und ich habe mal anfangs haben wir gedacht, wie er das schon ein paar Mal gemacht hat in der Bundesliga auch. Naja, gut, der bolzt halt raus und zufällig, aber das ist gezielt. Ja, der hat einmal in Diaz eingesetzt, auch mit so einem langen Ball. Also das ist gezielt, der hat das drauf, der Junge, und das ist schon fantastisch. Ja. Und klar, es sind momentan sehr viele Störfeuer von außen, wenn er halt mal einen Ball bloß abtropfen lässt oder wenn er mal einen Fehler macht, die dann sagen, nee, und den kann ich doch nicht bringen und Quatsch mit Soße. Also,
ja, auch Manuel Neuer war mit 22 noch kein Welttorhüter.
Eben, das ist es. Und ja, ich finde schon, dass er raussticht, und du hast jetzt gerade so im Schnelldurchlauf die ganzen Jungs aufgezählt. Man spricht ja gerne auch davon, ja, eine Mannschaft ist überaltert und man braucht einen Umbruch und so weiter. Der Umbruch hat stattgefunden, so im stillen Kämmerlein. Das ist einfach so passiert. Und der Kompany hat diese, also gerade, ich bin gerade richtig zusammengezogen. Also
die Defensive ist im Schnitt ein bisschen älter.
Ja, klar. Also ich finde ja auch generell, also ich bin kein Fan von ganz alten und ich bin auch kein Fan von ganz jungen Mannschaften. Die Mischung macht es halt aus. Und wenn die Jugend überwiegt, was ja scheinbar der Fall ist momentan, dann finde ich das schon ganz gut. Aber ich bin gerade zusammengezuckt, als du gesagt hast, der Pavlovic ist 21. Das ist ja irre. Der Kerl ist ja ein Führungsspieler par excellence. Also man sieht es ja an seiner Körpersprache im Spiel oder wie er auf die anderen Spieler zugeht, der wird ja akzeptiert. Also da kommt ja Harry Kane und die akzeptieren den ja als gleichwertig. Also was der für eine Entwicklung hingelegt hat, jetzt wo er auch seine Verletzungsprobleme so ein bisschen in den Griff bekommen hat. Also das ist schon Wahnsinn. Und du hast natürlich da schon mit einem Karl, mit einem Pavlovic und auch mit einem Tom Bischoff drei deutsche Talente, die man schon als außergewöhnlich bezeichnen kann. Also die, wenn diese Entwicklung weitergehen, dann wären das mal definitiv so Ausnahmespieler wie vom Schlage eines Kimmich, eines Havertz, eines, ja, oder wenn man früher nur zurück, also auf jeden Fall gestandene Nationalspieler, die absolute Führungsspieler in den Clubs werden können. Und das ist schon wirklich erstaunlich, was scheinbar aber wirklich für ein Reservoir an Talenten da ist. Und wenn du einfach einen richtigen Mann hast, genau, das wollte ich nur sagen. Kompany ist für mich so eine Mischung aus Ancelotti auf der einen Seite, der mit den Stars umgehen kann, ja, der weil ich jetzt nicht glaube, für mich ist er der Harry Kane ist einer der größten Stars im Weltfußball, die es momentan gibt, aber er wirkt nicht so. Er ist kein abgehobener, er ist kein Vinny Junior, er ist kein Bellingham, die Nase umhaben und das auch ständig durch alles, sondern er ist ein ganz bodenständiger Typ. Deswegen, du hast in der Mannschaft eigentlich keinen. Der Kimmich, ich habe es ja gerade gesagt, absoluter Führungsspieler, der an andere Spieler denkt. Jonathan Tah, super intelligent, Teamplayer. Also du hast bei Bayern momentan eigentlich keine typischen Stars, so wie wir es früher kritisiert haben in der Mannschaft, die jetzt der Kompany moderieren müsste. Also von außen gesehen ist es zumindest so. Ich glaube, dass das alles wirklich patente Kerle sind irgendwo. Und du hast aber auf der anderen Seite auch wieder, er hat natürlich viel Xabi Alonso in sich, der junge Spieler dann entsprechend entwickeln kann und vielleicht auch durchschnittliche Spieler noch die nächsten Schritte machen lässt. Also es war schon ein unglaubliches Glück auch, weil was hat er vorzuweisen gehabt? War Spielertrainer in Belgien, Holland? Belgien, glaube ich.
Belgien.
Und dann ist er aufgestiegen aus der
zweiten englischen Liga
und sofort wieder abgestiegen. Ja. So, das hätte ja auch voll in die Hose gehen können, ja. Aber er hat eingeschlagen, ist irre. Also ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, einer der stärksten Trainer der letzten Jahrzehnte, die bei Bayern waren.
Er hatte ja auch einen ganz guten Lehrmeister, der auch ein gutes Wort für ihn eingelegt hat. Pep Guardiola. Also da gibt es, glaube ich, schlechtere, von denen du was lernen kannst. Aber es wirkt auf mich tatsächlich aus, als ob es ein sehr moderner Trainer im besten Sinne wäre. Ja, dann sind wir alles in allem, ich fasse mal zusammen, extrem begeistert. Augsburg war ein mentaler Ausrutscher, kann man abhaken, wird nicht zu einer regelmäßigen Krise führen. Trotzdem, wir kommen jetzt langsam in die Phase, wo es dann gilt. Ja, jetzt so im Februar, März werden so die Grundsteine gestellt für Champions League, für Liga. Ich frage mal andersrum. Was muss passieren, damit der FC Bayern in die Krise schlittert, damit man in der Champions League ausscheidet, damit es mit der Bundesliga doch nichts mehr wird? Oder ist das für dich eigentlich eh schon alles? Zumindest in der Liga, Gmadewiesen.
Naja, ich habe es ja gesagt, Gmadewiesen ist für mich jetzt nicht. Also wenn jetzt die Bayern... Das, glaube ich, war jetzt das erste Heimspiel gegen Augsburg in der Rückrunde. Wenn die jetzt sagen, okay, Meisterschaft ist in trockenen Tüchern, dann werden es definitiv nicht Meister werden. Aber die Chance, dass das passiert, liegt wahrscheinlich bei 2%, 1% oder so, weil da einfach das Gesamtkonstrukt momentan zu gut passt. Und Krise, was heißt Krise? Also klar, in München ist man relativ schnell in der Krise. Bei 3 Unentschieden ist man in der Krise und wenn mal es hat eine Zeit gegeben, da haben nur 3 Titel gezählt. Ja, und ansonsten war man in der Krise. Und das ist, glaube ich, schon mir das größte Problem. Und ich glaube, wenn man die Leute in Ruhe weiterarbeiten lässt, dass dann auch sich der Erfolg einstellt. Also ich bin relativ überzeugt davon, dass Meister werden, ja, wenn sie in dem Stil weitermachen. Die Pokalwettbewerbe, egal ob DFB-Pokal oder Champions League, das ist immer ein gewisses Lotteriespiel, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen DFB-Pokal haben, natürlich um einiges größer ist als die Champions League. Ganz klar, brauchen wir nicht reden. Champions League, ja, wenn es einmal ins Viertelfinale geht, dann ist alles drin, dann kannst du rausfliegen, dann kannst du weiterkommen. Das ist sehr, sehr viel Glück, Tagesform etc. Ich glaube einfach, wichtig wäre, dass die Verantwortlichen vom FC Bayern jetzt erkennen, was sie sich für ein Juwel geangelt haben mit dem Kompany. Und ich würde mir wünschen, dass die Verantwortlichen so eingestellt sind, dass mit dem durch dick und dünn gehen. Also auch wenn einmal eine vermeintliche Krise da ist, dass man trotzdem weiterhin auf ihn setzt und dass man gemeinsam versucht, da rauszukommen. Ich halte überhaupt nichts von so, also ich finde es geil, wie das andere Mannschaften handhaben. Freiburg ist natürlich das Paradebeispiel in Deutschland, wobei mir natürlich schon klar ist, dass da der mediale Druck, der öffentliche Druck ein ganz anderer ist oder weitaus geringer ist wie in München. Aber solche Aktionen, wir haben sie jetzt vor der Haustür gehabt, ja, Eva Weiden, Blue Devils, Buchwiese, also du stehst als Außenstehender davor und schüttelst nur noch den Kopf, dass die so einen Mann, so einen kompetenten Mann, der so viel Positives getan hat, dann einfach nach ein paar Spielen rausfeuern. Also, und das war ja beim FC Bayern die letzten Jahre schon immer so eine Geschichte. Ja, ich sag bloß die Nagelsmann-Entlassung nach wie vor einer der bescheuertsten Moves, wo man machen kann als Verantwortlicher, hätte nie passieren dürfen. Ja, dass man da sich einfach nicht diesen vermeintlichen Regeln des Fußballbusiness unterwirft und dann sofort darauf reagiert, wenn noch drei unentschiedene Trainer angezählt wird, sondern dass man mal wirklich klar sagt, das ist unser Trainer, Punkt, wir ziehen das jetzt mit dem durch, fertig. Und ich glaube, dass der Kompany genügend Fachwissen hat und genügend Empathie und genügend Führungsqualitäten, um eine vermeintliche Krise wieder rumzureißen.
Ja, das würde ich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Ganz grundsätzlich glaube ich, also Liga bin ich ehrlich gesagt relativ überzeugt, dass sie das am Ende holen werden. Das müsste mich schon sehr überraschen. Vor allem glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass einer von den direkten Konkurrenten die Konstanz an den Tag legt. Habe ich ja vorhin schon gesagt, das sind auch große Talente, da ist auch viel Potenzial, aber das in dieser Konstanz abzurufen, das sehe ich momentan noch nicht. Champions League glaube ich ehrlich gesagt nicht oder noch nicht heuer. Es ist natürlich ein bisschen schade, weil Harry Kane wird jetzt nicht noch 5 Chancen haben, die Champions League zu holen. Trotzdem glaube ich, dass es heuer das noch nicht reicht, aber tatsächlich bin ich da auch so ein Stück bei dir. Dieser erfolgreiche Umbruch, dieser nahezu geräuschlos moderierte Generationenumbruch, wir haben es vorhin genannt, quasi das komplette Mittelfeld plus noch die Torhüterposition, der da momentan vonstatten geht. Das ist eigentlich das, was ich mir immer gewünscht habe für den FC Bayern, dass man das schafft, dass man diesen Generationenwechsel hinbekommt, dass man den sauber moderiert. Jetzt müssen sie noch von Leon Goretzka, von dem ich bekanntermaßen sehr viel halte, ja, aber wo man aber auch ehrlicherweise sagen muss, wenn du dir das anschaust, ist seine Zeit bei Bayern halt auch vorbei, dass man für den noch eine sehr faire, eine sehr gute Lösung findet, weil verdienter Spieler und so weiter, brauchen wir nicht drüber reden. Und ja, das ist mir aber eigentlich dann am Ende des Tages wichtiger, als dass jetzt jede Saison, keine Ahnung wie viele Titel kommen, dass man sieht, da wird was aufgebaut, da wird auch auf junge Talente gesetzt, dann wird nicht nur irgendwie, wie es früher die Verantwortlichen mitunter gemacht haben, da hat irgendein Spieler gegen den FC Bayern gerne in der Champions League gut performt und dann wurde versucht, den zu kaufen. Das hatten wir das ein oder andere Mal, sondern da wird wirklich versucht, jetzt was Langfristiges aufzubauen. Und das finde ich toll. Und du hast das vorhin ja in so einem Halbsatz eigentlich gesagt. Dieses FC Bayern Mittelfeld, dieser Jugendstil Mittelfeldblock, das ist auch der potenzielle künftige Block für die deutsche Fußballnationalmannschaft, was da beim FC Bayern momentan aufläuft. Und das finde ich toll und das finde ich wichtig, dass das langfristig läuft. Ich hoffe auch, dass Kompany auch jetzt mal kurzzeitig nicht mehr so gut läuft, weiterhin das Vertrauen der Verantwortlichen haben wird. Ich glaube aber auch, dass die Verantwortlichen, also Max Eberl ganz vorne, dass die jetzt auch davon profitiert haben, dass es jetzt die letzten Wochen, Monate halt ein bisschen ruhiger war und nicht ständig irgendwelche Debatten. Ich meine, lass es nicht so gut laufen, dann muss sich Eberl wahrscheinlich jede Woche Fragen gefallen lassen, ob Jackson wirklich so ein guter Transfer war. Bei allem, was wir jetzt ansonsten am Positiven hatten, geht es halt einfach unter, dass der jetzt halt nicht so bombig eingeschlagen hat bisher. Und ja, dann hatte Eberl jetzt vielleicht die Zeit, ein bisschen fest am Sattel zu sitzen. Die alte Garde, wir wissen, von wem wir reden, sieht vielleicht, es geht doch auch ohne uns, ohne dass wir uns ständig einmischen, weil ich meine, die Störfeuer vom Tegernsee, die legendären, die waren ja selten hilfreich in den letzten Jahren.
Sind aber weniger geworden, oder?
Es sind aber jetzt auch weniger geworden.
Festgestellt, oder?
Ja. Denke ich auch, dass es jetzt deutlich weniger geworden ist. Das heißt, Company hat jetzt ein bisschen Zeit, Eberl hat jetzt ein bisschen Zeit, der Generationenumbruch läuft. Ich bin da total positiv, wie gesagt. Bundesliga, glaube ich, wird funktionieren. Pokal ist immer eine Lotterie, brauchen wir nicht drüber reden, das ist einfach immer schwierig. Ein schlechter Tag und das war's halt. Deswegen würde ich mir da überhaupt nichts trauen. Und Champions League, glaube ich tatsächlich, dass sie weit kommen. Glaube aber tatsächlich nicht, dass sie es heuer schon holen.
Warum?
Weil ich glaube, dass tatsächlich gerade vielleicht diesen jungen Spielern, auf die Company auch setzt, in einem Champions League Halbfinale gegen eine dermaßen abgezockte Mannschaft wie Real Madrid, die dann traditionell auch noch bei den Schiedsrichtern, ich formuliere es mal höflich, zumindest nicht benachteiligt wird, dass die vielleicht noch nicht die Nerven haben, noch nicht die Souveränität haben, noch nicht die Erfahrung haben. Ich glaube, wenn wir noch ein, zwei Jahre warten, und ich meine, dann sind die Burschen 22, 23, ja, dann sind sie nicht alt, dann glaube ich, schaut das ganz anders aus. Aber wie das jetzt ist, wenn du irgendwie, keine Ahnung, du bist in einem Hexenkessel, es ist das entscheidende Spiel, es ist die Schlussphase, du wirst vielleicht vom Schiedsrichter konstant benachteiligt und das hat man ja, also es ist jetzt nicht dieses übliche, boah, der Schiri ist immer Schuldgejammer, aber das war die letzten Jahre halt häufig so, dass bestimmte Clubs in der Champions League doch bevorzugt wurden.
Also ich bin, Tom, wenn ich unterbrechen darf, ich bin bei dir, also ich, das ist ein guter Punkt, dass da vielleicht der eine oder andere Spieler da nur mit zu großen Augen davor steht, vor so einem Champions League.
Ja, da vielleicht auch zu emotional ist.
Aber wenn du jetzt, wenn du es jetzt genau runterbrichst auf die Spieler, dann hast du eigentlich nur einen Karl und einen Bischof, die in dieser Position sind. Also sowohl Musiala hat mit seinen 22 Jahren schon extrem viel Erfahrung. Olise, der Lucho, dann kommt.
Aber gerade die letzten beiden sind auch echt immer gut dafür, wenn es heiß hergeht. Die Kontenance nicht zu bewahren.
Ja, ja, schon, aber sie haben zumindest schon, also der Diaz hat ja mit Liverpool einige Schlachten geschlagen und ich glaube, der ist da schon relativ gefestigt. Du hast einen Harry Kane, der gefestigt ist und du darfst ja auch nicht vergessen, ich meine, so ein Spieler wie der Alphonso Davies, der die Champions League schon gewonnen hat. Also das ist ja ein erfahrener Spieler, über den haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Das ist ja auch eine absolute Waffe, die da auf der linken Seite zurückkommt und der jetzt wieder schön langsam herangeführt wird. Also ich sehe das jetzt gar nicht mal so. Klar, Leonard Karl kann sein, dass er überfordert ist, aber ich trau dem Kerl wirklich zu, von seiner Unbekümmertheit her, dass das dem auch wurscht ist. Dass der da genauso seine Haken schlägt und genauso seinen Schlenzer ins rechte Tordreieck versucht, wie beim Bundesligaspiel gegen Hoffenheim.
Na, da gehe ich auch davon aus. Die Frage ist halt, wie reagierst du, wenn du vielleicht sogar bessere Mannschaft bist, wenn du tolle Chancen generierst, du aber sehr hart angegangen wirst, du vielleicht eben Schiedsrichterentscheid noch Pech hast, verlierst du irgendwann die Kontenance oder hast du schon die Souveränität zu sagen, Leute, wir dürfen uns davon jetzt nicht hochschießen lassen. Wir müssen in Ruhe unser Ding durchziehen. Und hey, wenn du recht hast und sie kriegen das auf die Kette, mich würde es natürlich freuen, brauchen wir darüber reden. Aber man muss ja trotzdem auch immer ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, finde ich. Die Burschen sind, also Anfang 20 steht ja beim Leonard Karl gar nicht, der muss erstmal volljährig werden. Aber die restlichen von den Burschen sind irgendwie, zumindest im Mittelfeld, sind Anfang 20. Gut, Harry Kane ist ein bisschen älter, aber der ist so der Papa der Kompanie. Aber gut, dann würde ich sagen, haben wir es heute trotz Abwesenheit unserer Starspieler Fabian Leb und Sebastian Böhm einigermaßen fehlerfrei. Also ich glaube, es war kein 1-2 gegen Augsburg. Es war jetzt vielleicht auch kein 8-1, aber es war auch kein 1-2 gegen Augsburg. Haben wir es über die Bühne gebracht.
Ich glaube, die müssen sich künftig mit der Bank begnügen.
Ich sage Ihnen, sie müssen jetzt im Training erstmal wieder die Leistung bringen, um mit dabei zu sein.
Erst wieder mal ein bisschen Gas geben jetzt. Also.
Okay, alles klar. Stefan, dann sage ich danke.
Jo.
Ciao.
Ciao.